Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung. Hallo FreundInnen.
Hallo Freund. Achso, es ging gar nicht an mich.
Es ging gar nicht an dich. Außerdem sind wir Eheleute.
Wie?
Außerdem sind wir Eheleute.
Du sagst ganz oft Freundin zu mir.
Freundchen.
Nee, das sag ich zu dir. Du sagst ganz oft meine Freundin oder du bist meine Freundin, du musst so und so. Und dann sag ich, ich bin nicht deine Freundin. Und dann sagst du, doch, manchmal schon. Und du hast mir noch nie erklärt, wann mal so und wann mal so ist.
Ja, mal so, mal so.
Kleiner Klammer.
Ja, weil Männer haben ja meistens eine Ehefrau und dann später irgendwann eine Freundin.
Ach so.
So, und noch bist du beides.
Ach, und wenn ich dann erstmal schrumpelig bin, dann bin ich nichts mehr, oder wie?
Dann bist du meine Ehefrau.
Ach so, und wer ist dann deine Freundin?
Vielleicht ja immer noch du.
Und du würdest niemals mit einer Mistress zurechtkommen. Dann müsste ich ja für dich das organisieren.
Ja, kannst du ja machen.
Aber dann habe ich auch einen.
Nee.
Doch, so einen ganz knackigen Toyboy.
Nee, muss ja Unterschiede geben.
Ja, meiner ist dann hübscher als deine.
Nein, ich sitze jetzt schon wieder auf dem Knarzestuhl.
Dann machen wir mal kurz ein Päuschen, damit du deinen Stuhl wechseln kannst. Damit du umstuhlen kannst. Er ist zurück.
Es wurde erfolgreich umgestuhlt.
Die vier Buchstaben sitzen wieder. Haben deine Eltern das auch mal gesagt?
Ja, setz dich auf deine vier Buchstaben.
Ja, und ich habe das ganz lange nicht verstanden, weil ich ja noch gar nicht schreiben konnte.
Und Arsch schreibt man ja auch mit fünf Buchstaben.
Haben deine Eltern etwa Arsch gesagt?
Nein.
Durftest du
auch? Haben deine Eltern Scheibenkleister gesagt?
Nein, wir haben Scheiße gesagt. Ich durfte auch immer fluchen. Aber ich kannte nicht so viele Flüche, weil ich war ja die Ältere und ich hatte keine coolen, älteren Geschwister, die mir was beibringen konnten.
Im neuen Aufnahmesetting müssen wir gucken, ob der Boden nicht knarzt.
In unserer, ja.
In L-Office.
Im L-Office, das ist noch weit davon entfernt, ein Aufnahmesetting zu sein.
Nö, das könnten wir jetzt schon nächste Woche machen. Würde gehen.
Das sind ja noch nicht mal irgendwelche Jalousien, dann fühle ich mich aber sehr beobachtet.
Ja, oder hinten in meinem Büro.
Da ist nur ein Stuhl.
Wir können keine Stühle von A nach B tragen, da hast du recht. Das ist eine Sache der Unmöglichkeit.
Wenn du so bist, hasse sauer. Ich dich richtig.
Oh nein, und ich mag es ja gar nicht, wenn du feucht bist.
Nee, ich wollte auch gerade was sagen. Ach ja, genau. Ich wollte sagen, das Einzige, was ich zu Hause nicht sagen durfte, war ey. Ich durfte nicht sagen so, ey, das ist meins. Ey, lass das. Weißt du, was meine Mutter dann mal gesagt hat? Ey, wächst bei uns zu Hause auf dem Baum.
Ergibt gar keinen Sinn. Naja, ich sollte nicht Digger sagen.
Das haben wir noch erst voll spät gesagt. Kinder sagen noch nicht Digger.
Vielleicht auf deiner Schule nicht.
Auf dem Gymnasium dann? Doch, so scheiße und
sowas durfte ich sagen. Auf der Grundschule haben wir das auch schon gesagt.
Ich durfte nicht ey sagen und ich durfte nicht ich will sagen.
Kinder mit dem Willen?
Kriegen was auf die Brillen.
Das ist auch eigentlich nicht so gesund.
Nein, ich bin komplett mit diesen ganzen...
Trauschau wem?
Nee, das auch. Mit diesen Sprüchen aufgewachsen, aber auch mit so Drohungen. Mit so Boomer 90er-Jahre-Drohungen. So, erstmal natürlich die ganzen Lügen. Also so, wenn du noch länger Fernsehen guckst, werden deine Augen viereckig und solche Geschichten.
Macht doch nix.
Und aber auch so, so Strafen, die keinen Zusammenhang hatten. Weißt du, das, was man jetzt in der Erziehung anders macht. So, wenn du jetzt nicht reinkommst, dann darfst du kein Fernsehen oder so.
Ja.
Hat nicht geholfen.
Trotzdem Fernsehen geguckt.
Weißt du, was mein proudest Achievement ist? Dass ich ein unerpressbares Kind war. Ich bin anti-autoritär aufgewachsen, aber von meiner Seite aus.
Okay.
Weil wenn meine Eltern so gesagt haben, wenn du das jetzt nicht so und so machst, dann nehmen wir dir das und das weg. Habe ich immer gesagt, wir haben den weg. Ich habe mich nicht erpressen lassen.
Ich hol's dir sogar. Hier ist es.
Ich habe jahrelang mein Taschengeld abgedrückt. Also wieder zurückgegeben. Weil die damit auch mal mich erpressen wollten.
Wenn du das dein Fahrrad in die Garage stellst.
Ja, habe ich nicht gemacht. Außerdem, wie geil ist das, für 50 Cent jemanden zu haben, der sein Fahrrad in die Garage stellt. Ich habe einfach Dienstleistungen durchgespielt.
Also gedribbelt.
Habe ich gemacht.
Ja, ich habe diese Woche Mittwoch einen aufregenden Termin.
Bikefitting. Glückwunsch.
Danke.
Wie viel kostet das nochmal?
200 Euro, glaube ich.
200 Euro dafür, dass hier jemand den Sattel einstellt, das hätte ich für umsonst gemacht.
Mein Sattel ist eingestellt, du Wurst.
Was dann?
Es geht auch darum, ob der Sattel auf meinen Arsch passt. Und
du kommst nach Hause mit so neuer Sattel, neues Lenkrad, so ganz viel Kram. Und dann so, ja, ich musste das kaufen.
Ja, das ist dann besser.
Lenny, jetzt habe ich ja schon 200 Euro für das Fitting ausgegeben. Das hätte sich jetzt gar nicht gelohnt, wenn ich jetzt eigentlich auch noch die neuen Sachen gekauft hätte.
Richtig.
Kannst du da direkt vor Ort was kaufen?
Weiß ich nicht, wie das läuft. Vielleicht sagt er nur, ja, das musst du ändern. Pech gehabt.
Ich nehme das wäre ein schlaues Geschäftsmodell.
Und man kann gucken, so Analyse vom Pedalieren.
Vom Pedalieren.
Man so unterschiedliche Seiten belasten, so ein bisschen sein linkes Bein mehr trainieren
und
muss.
Wie sieht es aus beim Schaltieren oder beim Klingelieren?
Habe ich keinen Klingelier in meinem Rennrad, ist doch klar.
So rufst du immer, verpiss euch!
Achtung! Mach ich immer.
Und wenn sie nicht weggehen, dann rufst du
dann sag ich nochmal Achtung. Und dann fahre ich die um.
Wie viele hast du schon getroffen?
Null.
Also kannst du sehr gut Achtung sagen.
Mhm. Ja, und außerdem fahren wir immer über Feldwege, da sind nicht so viele Leute.
Hasen.
Ja, und Rehe. Die sind blöd.
Wenn die dich treffen, dann tut's aber weh.
Ja, und morgens in der Dämmerung sind die durchaus mal unterwegs.
Stimmt, das ist gefährlich, oder?
Mhm.
Vielleicht macht das Fahrrad so laut. Nee, das würde beim Auto ja auch keinen Sinn ergeben. Naja, man hat ja beim Autofahren gelernt, immer raufhalten. Das würde man dann beim Fahrrad vermutlich anders gestalten.
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber so ein Reh ist schon ein Kavenzmann. 50 Kilo wiegen die bestimmt.
Wie komisch findest du, dass ich so Angst vor Wildunfällen habe? Oder findest du das nachvollziehbar?
Ist nachvollziehbar.
Ich habe schon doll Angst vor Wildunfällen, oder?
Ja, ich nicht.
Aber wenn wir im Dunkeln fahren, was sag ich dann immer?
Langsam fahren, Achtung.
Und ich sag noch ganz viele andere Sachen.
Echt?
Ich sag immer...
Ich hab auf Durchzug geschaltet, weil du erzählst immer so viel dann.
Ich erzähl immer viel. Schaltest du immer auf Durchzug?
Nein. Weißt du, die Einzige, die ein Viech getroffen hat, warst du.
Ja, ein Kaninchen. Das war schlimm.
Ja, das hat sich auch echt dumm verhalten.
Es kam einfach auf die Landstraße gehoppelt.
Ja, es sind nicht umgedreht, sondern weiter vor dem Auto weggelaufen.
Das war echt schade. Aber was ich sagen wollte... Ich sag immer, wenn wir so im Dunkeln oder in der Dämmerung Landstraße fahren, dann sage ich immer, raufhalten, Lukas, denk dran, nicht das Lenkrad rumreißen, immer schon draufhalten und die Augen zumachen. Und dann, das weißt du, was ich in der Fahrschule gelernt habe, dass wenn das Reh dann noch lebt, dass man das einfach umbringen soll. Es wurde mir in der Fahrschule erklärt, wie man das macht. Mir wurde in der Fahrschule erklärt, wie man ein Reh umbringt.
Ja, ich weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist.
Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, weil ich kann ja überhaupt nicht einschätzen, ob der vielleicht einfach nur seinen Knöchel verstaucht hat oder so.
Ja.
Aber
jetzt,
das war
jetzt willst du mal Rehe umbringen.
Aber das war meinem Fahrlehrer egal. Aber so, wenn ihr einmal das Schreien eines verwundeten Rehs hört, dann werdet ihr dankbar dafür sein, dass ihr das Leid erlösen könnt. Ja, ich weiß nicht, ich hatte eine wilde Fahrschule. Deswegen mache ich ja auch so komische Sachen wie, mein Fahrlehrer meinte immer, 60% der Fahrt findet im Rückspiegel statt. Das heißt, ich habe einen krassen
du guckst Zwang, nur nach hinten.
In den Rückspiegel zu gucken. Ich musste in der Fahrstunde immer, hätte immer so den Rückspiegel so zugehalten und dann sollte ich sagen, welche Farbe und welches Modell das Auto hinter mir ist.
Dafür hast du die Marken aber ganz schön schlecht drauf.
Ja, ich durfte auch so sagen, so Polo und dann war es aber ein Kia oder so, aber halt so was Kleines, weißt du.
Es gibt auch große Kia.
Ach Mann, du weißt, was ich meine. Ich nee, halt du bist klein.
Deine Aussagen sind hier nicht konkret genug.
Ja, du weißt, was ich meine. So, musste ich immer sagen. Wenn ich das nicht wusste, habe ich Ärger bekommen.
Ja,
ich habe eine andere Story. Aber immerhin hatte ich nie einen Fahrlehrer, der mich angrabbeln wollte.
Ja, immerhin.
A win is a win.
Ja, das glaube ich. Ja, auch schon gehört, dass das tatsächlich vorkommen soll.
Ich kenne fast niemanden, der das nicht hatte. Also Frau.
Ich hatte eine andere Geschichte aus der Fahrschule, nicht von mir. Aber da hat jemand wohl immer oder regelmäßig vergessen zu blinken. Und dann hat der Fahrlehrer irgendwann angefangen, das Fenster runterzumachen. Und die Hand rauszuhalten. Und dann hat er da in der Prüfung ist wohl auch kurz davor gewesen, dass er vergessen hat zu blinken, hat er nur die Hand auf sein Fenster hier mal getan und dann war er so, oh, ich muss was machen. Und dann geblinkt. Glück gehabt, ne?
Nett. Ja, das hatten für viele, die so geheime Absprachen mit ihrem Fahrlehrer hatten. Ich nicht. Ich habe so getan, als wäre ich übertrieben aufgeregt, damit der Prüfer Mitleid mit mir hat. Ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erzählt, oder?
Weiß ich nicht, aber das hast du mir auch gesagt. Und dann habe ich so 10-mal meine Hände an meine Hose abgewischt.
Und dann sagen die immer... Sie müssen nicht so aufgeregt sein. Sie haben es doch ganz gut gemacht. Haben die ein bisschen Mitleid.
Ich habe Ärger bekommen, dass ich zu langsam gefahren bin.
Ich auch, aber ein bisschen zu langsam lieber als zu schnell.
Ja.
Und wenn man dann noch die Aufregungskarte als Mädchen spielt, dann das hat gut funktioniert. Okay, hast du noch was du auf dem Herzen hast?
Der Führerschein ist unfassbar teuer geworden.
Nee, ich meine jetzt was Wichtiges von dieser Woche. Sagen,
trotzdem. Von dieser Woche?
Ist ja, ja nichts passiert seit dem letzten Podcast.
Na klar. Na. Heute war Paris-Roubaix.
Und, wer hat gewonnen?
Wout van Aert.
Wirklich?
Wirklich.
Ist das der, der hingefallen ist?
Wann?
Vorhin?
Nee, der ist nicht gestürzt, der hat den Platten.
Ja, aber der? Ja.
Der hat auch einen Platten.
Ist noch alles wieder raufgeholt?
Nein, das ist Mathieu van der Poel.
Ach so.
Der ist Fünfter geworden, glaube ich, oder Vierter.
Und Pogi?
Zweiter.
Das heißt, der hat jetzt nicht alle...
Nein.
Oh, da war er bestimmt enttäuscht. Aber
Wout van Aert hat zum allerersten Mal Paris-Roubaix gewonnen und nach all den Rückschlägen gebrochener Knöchel im Winter beim Cyclocross. Und der hat dann geheult und ich war auch den Trainer gerade eben.
Hm.
Hast du ihn nicht mitbekommen, ne? Weil ich dir egal bin.
Ja, das stimmt. Du bist mir extrem egal. Deswegen hör auf, über dein Hobby zu reden und rede über ihn nächste Woche.
Nee, ich wollte noch hervorheben, dass ein Deutscher in den Top 10 gefahren ist, Nils Pullet. Hm. Und auf Platz 11 Max Weichreit, der Cousin von Richie Weinsheimer.
Das heißt, du zwingst jetzt unsere Podcast-HörerInnen ebenfalls genau die gleichen Fahrradinfos mitzukriegen, die ich kriege.
Ja, auf Platz 21 sogar noch ein Deutscher.
Super.
Kim Heiduk.
Dann jetzt aber trotzdem News der Woche.
Ja, doch mal ein kleiner Hinweis. Es läuft jetzt gerade parallel noch das Frauenrennen Paris-Roubaix. Und da, das finde ich wieder eine absolute Frechheit, das wurde von dem Samstag auf den Sonntag gelegt. Und es gab jetzt, oder gibt jetzt 1,5 Stunden Live-Coverage von dem Rennen, weil vorher halt das Männerrennen ist und man nicht genügend Kameras hat, um das Frauenrennen auch live zu übertragen. Beziehungsweise, weil die ja auch konkurrieren. Niemand guckt das eine Rennen, bevor das andere nicht zu Ende ist. Absoluter Quatsch. Und damit am Samstag irgendwie so ein Jedermann-Rennen in Paris-Roubaix stattfinden kann, wird das Frauenrennen auf den Sonntag geschoben. Ich glaube, die Zuschauerzahlen sind geringer geworden, so grundsätzlich, weil man will ja eigentlich auch das ganze Rennen gucken. Dafür sind die Zuschauer an der Strecke vielleicht da geblieben, aber trotzdem absolute Quatschentscheidung meiner Meinung nach.
Hm.
Wieder rückändern auf Samstag meiner Meinung nach.
Mhm.
Was sagst du dazu?
Sehe ich genauso.
NDW News der Woche. Meine News der Woche betrifft, ist schon ein bisschen älter, ein paar Tage her, hat die Bundesjustizministerin Hubig nämlich gefordert, dass Schwarzfahren entkriminalisiert werden soll.
Die hatten wir, glaube ich, schon mal, die News.
Was?
Das war schon mal Thema.
Grundsätzlich. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass jemand das aus der Regierung jetzt gefordert hat. Dass es grundsätzlich die Forderung gibt, ist nichts Neues. Aber jetzt so aktuell und aus dem Justizministerium ist schon eine Nachricht.
Als Anlass der Benzinpreise?
Nee, einfach so.
Mhm.
Da Benzinpreise, das, don't get me even started on the Benzinpreise.
Mhm.
Die werden jetzt wieder skyrocketen. Hey. Weil Donald Trump hat gesagt, er will die Straße von Hormuz blockieren. Er macht jetzt Rückblockade.
Einfach so Auge um Auge.
Er ist ein Idiot. Ja, genug zu Trump. Grundsätzlich ist das ja eine Debatte, die schon länger geführt wird, aber ich wollte sie nochmal wieder auf den Plan rufen. Ich finde das grundsätzlich eine gute Idee, weil erstens ist es ein sogenanntes Massendelikt, was halt zu extrem vielen Strafverfahren führt und dazu führt, dass die Gerichte überlastet sind und andere Strafverfahren nicht rechtzeitig zu Ende gebracht werden und dann Leute teilweise freikommen, weil das Verfahren sich zu lang gezogen hat. Und der Staat an der Stelle ja auch irgendwie mit Kanonen auf Spatzen schießt. So, das geht da um minimale... Also der Fahrpreis, der da nicht bezahlt wurde, ist ja meistens relativ klein. Aber die Ersatzfreiheitsstrafe ist ja dann auch extrem teuer. Also der Steuerzahler hat dann riesen Kosten. So ein Hafttag ist kostet zwischen 150 und 200 Euro. Einer. Wenn man überlegt, dass die da vielleicht so manchmal auch 30 Tage in Haft gehen dafür, ist es ein Riesenproblem. Also von Kosten Nutzen meiner Meinung nach. Und die Leute, die im Knast waren, die haben es dann auch wieder schwerer, sozial sich zu reintegrieren. Und wer die Personen, die sich diese Tickets nicht leisten können und dann dafür in Haft gehen, sind ja meistens eh schon Personen, die es nicht so leicht haben, sag ich mal.
Ja, Öffis kostenlos machen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Sowieso. Außerdem hat es auch keine Abschreckungswirkung, es juckt die Leute ja nicht. Also,
sie können sie auch nicht ändern im Zweifel.
Ja, sowieso. ÖPNV ist fast oder eigentlich immer defizitär. Es muss immer subventioniert werden und dann kann man es auch so meiner Meinung nach subventionieren, dass es für alle kostenlos ist. Weil es am Ende sowieso für alle kostet. Und bei den Spritpreisen momentan sollte man das sowieso fördern, dass die Leute die Bahn statt den Bus nehmen. Da, wo es eben geht. Und da, wo es nicht geht, muss es ausgebaut werden. Ja. Naja, aber dafür haben wir schon mal, glaube ich, drüber geredet, ne?
Ja.
Gut. Wollte ich nur mal darauf hinweisen. Ansonsten, Timmy geht es immer noch nicht besser.
Den Wahl. Oh, Lukas ist so tief in den Wahl-TikTok-Videos. Oh.
Die sind lustig.
Vorgestern hat er mir ein Bild gezeigt, wie er sich jetzt den Wal auf dem Oberschenkel tätowieren will.
Ja, Hope heißt er ja auch eigentlich.
Ich bin für Timmy.
Ja, die Medien nennen den so.
Aber wer nennt ihn Hope?
Wir Leute auf TikTok, die für ihn einstehen und nach Inselpol fahren und demonstrieren.
Mahnwache halten?
Ja.
Kannst du das Lied, was du dir jetzt immer anhörst?
Nee, es gibt mehrere Lieder.
Ach so.
3 oder 4 Lieder gibt es schon für Hope.
Kannst du eins so mal anstimmen?
Nee, gar nicht.
Ich glaube, gar nicht.
0,0%. Du?
Ich glaube, es ging irgendwas mit so, er hat sich das nicht ausgesucht.
Ja, ja, ja. Das stimmt, ja. Also für Hope KI-Lieder und von anderen Leuten eingesungene Lieder müsst ihr mal in TikTok reingehen.
Okay.
Das ist meine Song-Empfehlung dieser Woche.
Danke für diese News. Kommen wir zum Thema der Woche. TDW, Thema der Woche. Unser Thema der Woche ist die Jungfräulichkeit, beziehungsweise das soziale Konzept der Jungfräulichkeit, weil Jungfräulichkeit im Grunde nicht existiert und hauptsächlich und dann im Folge dessen Purity Culture. Was guckst du so mit den Augenbrauen?
Hm? Man sagt doch, bist du noch Jungfrau? Sagt man doch so.
Man könnte fragen, hast du noch nie Sex gehabt? Aber das, was zu Jungfräulichkeit gehört, also da gehört ja implizit auch eine körperliche Unversehrtheit zu, sozusagen, das ist nicht richtig. Dann starten wir direkt rein.
Das musst du mir jetzt mal genauer erklären.
Erstmal gibt es ja schon mal kein Jungfernhäutchen in dem Sinne. Also so wie uns das beigebracht wurde, also vielleicht nicht im Biounterricht, aber mindestens ja noch so in der Bravo, ist es ja quasi wie so eine Art, so eine Eipelle, die dann durchstoßen wird und dann sind wir offiziell keine Jungfrau mehr.
Liebes Dr. Sommerteam, ich habe Angst, dass wenn ich zum ersten Mal mit meinem Freund habe, das Knallen des Reißens der Jungfernhäutchen meine Eltern weckt.
Genau.
Aber Frage.
Das wissen ja hoffentlich mittlerweile alle, dass es kein Häutchen ist, sondern das Hymen, wie es richtig heißt, eine Schleimhautfalte von vielen, die unter anderem im Vaginalbereich ist. Also einfach eine Verengung, die sich dann im Zweifel weitet. Sie kann manchmal ein bisschen einreißen. Das liegt aber dann auch oft daran, dass man noch sehr angespannt ist oder sehr aufgeregt. Die reißt aber nicht einmalig durch oder weg und hat sich dann für immer verändert, sondern da dehnt sich ganz viel aus. Sowieso ja, beim Sex verändert sich ja der gesamte Innere, die Vagina der Frau extrem, also die weitet und vergrößert sich aufs fast das Doppelte, glaube ich. Und dazu gehört die richtige Vorbereitung und das richtige Verhalten vor dem Eindringen. Aber das ist ein anderes Thema. Also es gibt kein körperliches Anzeichen für Jungfräulichkeit bei Frauen, was jetzt irgendwie
messbar
wäre oder reliable, nachvollziehbar oder sowas. Also man kann auch ein geweitetes Jungfernhäutchen, ein geweitetes Hymen haben, ohne dass man jemals Sex hatte oder andersrum.
Mhm.
Oh nein, ich muss niesen. Wow, da ist mir mein Gehirn rausgeflogen bei.
Wirklich?
Ja, aber Gott sei Dank hoffentlich ein bisschen. Ich habe zu viel davon.
Okay.
Es gibt ja auch so Tests, immer noch auch. Die sind seit 2018 eine Menschenrechtsverletzung, aber das interessiert in vielen Ländern niemanden.
So wie die Lehrer die Schüler nicht auf Klo gehen lassen. Hm? Das darf man auch nicht.
Danke für diesen sachlichen Kommentar.
Das haben wir damals recherchiert, weil uns die blöde Französischlehrerin nicht auf Klo gehen lassen wollte.
Also worum geht es eigentlich? Um Kontrolle, selbstverständlich, des weiblichen Körpers und weiblicher Sexualität. Denn es ist ja auch gesellschaftlich völlig irrelevant, ob Männer noch Jungfrau sind oder nicht. Also maximal noch in der Purity Culture, worüber wir gleich sprechen.
Mhm.
Also jetzt in sehr religiösen Kreisen. Aber ansonsten hat es im Grunde keine körperliche oder kulturelle Relevanz, ob Männer Jungfrau sind, schon gar nicht historisch gesehen.
Warum?
Weil man das nicht messen kann und weil es am Ende darum geht, wem die Frau gehört. Nämlich dem Vater, und während sie dem Vater gehört, ist sie Jungfrau und dann dem Ehemann, und der hat dann, das ist wie bei so einem Nutella-Glas, weißt du? Der das zuerst aufmachen kann, dem gehört das. Und deswegen muss man das ja quasi nachvollziehen können, ob das schon, weil das ist ja, das ist wie so ein Frischesiegel, nichts anderes. Man muss sehen, dass das noch niemand vorher in der Hand hatte. Würde man so ein Glas und Teller, was so offen ist, würde man halt nicht mehr essen. Und das ist die gleiche Logik, die Männer auch bei Frauen anwenden.
Ja, weil, dann ist auch keine Überraschung,
Frauen sind Objekte für Männer.
Richtig, ja. Wenn meine Nougat-Creme aufgemacht ist im Supermarkt, dann gebe ich die zurück.
Richtig, sage ich ja. Das ist eine Eigentumsbeschreibung und keine Selbstbeschreibung oder keine medizinische Feststellung.
Na gut.
Und historisch gesehen, also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte von, warum Frauenkörper auf diese Art und Weise kontrolliert werden. Aber eine sehr logische und auch sehr wichtige, also ein wichtiger Aspekt davon ist so dieser ökonomische Hintergrund. Also bevor wir jetzt alle Crypto-Bros waren, ging halt das meiste über Abstammung, Erbe, Stände, Ständesystem. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch alle an diese komischen Dreiecke und die Lehnsherrschaft und was auch immer.
So wie Vierfelderwirtschaft.
Mhm. Und in patriarchalen Gesellschaften, also Gesellschaften, die top-down vom Vater organisiert sind und damit eben auch durch Erbe, funktioniert Erbe ja dann nur durch Abstammung. Und Abstammung kann halt nur gesichert werden durch die Abstammung von der Mutter. Also die Mutter muss das vorher unberührte Objekt bleiben, weil man die väterliche Abstammung nicht verifizieren kann. Also mittlerweile schon, aber damals halt nicht.
Ja.
Und das war ja super wichtig, dass das eigene Kind halt seins ist, und deswegen ja auch immer dieses Riesenthema mit Kuckuckskind und bla bla bla. Und Frauen sind in diesem, sind halt keine Person, sondern ein Wessel. Ein etwas durch etwas hindurchfließt, und deswegen, habe ich ja eben schon gesagt, halt ein Objekt, das man besitzt und das einem selbst gehören muss.
Ja.
Und dann gab es in unterschiedlichsten historischen Epochen unterschiedlichste Arten, mit der vermeintlichen Jungfräulichkeit von Frauen umzugehen. Also das musste nachgewiesen werden, und wenn nicht, dann wurden die gesteinigt, oder im Mittelalter war der Brautpreis, also das, was man dann an Mitgift oder was auch immer gezahlt hat, dran geknüpft.
Umgekehrt nicht. Der Brautpreis ist was anderes als Mitgift, oder nicht? Der Brautpreis ist doch das, was gezahlt werden muss, damit man die Braut bekommt, und der ist ja dann höher
natürlich. Ja, hast du recht.
Und die Mitgift.
Aber auch die ist an Jungfräulichkeit geknüpft.
Die sind dann niedriger wahrscheinlich.
Dann bist du halt gar nicht erst losgeworden.
Das sowieso. Du brauchst nur große Mitgift, wenn deine Tochter schon rumgehurt hat.
Ja, dann bist du nur noch an ganz bedürftige Männer losgeworden. Und es ist ja auch das gleiche Grundprinzip, weswegen Vergewaltigung in der Ehe bis 1997 in Deutschland legal war, nämlich, dass Männer Frauen besitzen. Nichts anderes ist es ja. Und mit deinem eigenen Besitztum kannst du machen, was du willst.
Hier, unser Kanzler hat damals noch dagegen gestimmt.
Hat dagegen gestimmt, dass das abgeschafft wird. Ja. Oder dass das illegal gemacht wird.
Sympathischer junger Mann. Surprise,
oder? Und ein Verstärker oder der Verstärker patriarchaler Logiken ist in jeder Gesellschaft die Kirche.
Juhu!
Also außer in den Religionen, die lineal organisiert sind.
Gibt es das überhaupt?
Ja, aber marginal. Gilt im Grunde immer das Gleiche. Und also das ist jetzt kein, ich weiß, dass hier eh keine Blauzis zuhören, aber
Blauzis?
Das hat gar nicht was mit dem Islam zu tun. Das Christentum ist da ganz weit vorne mit dabei. Und
die sind da echt nicht besser.
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Warum hat die Kirche da so hart mitgemischt? Weil Kirche, Staat und Geld halt früher noch viel enger verknüpft sind, als sie es mittlerweile immer noch sind. Und das habe ich ja eben schon gesagt, das, was über allem stand, war die ökonomische Sicherheit. Und wie kontrollierst du, dass Leute sich an diese ökonomischen Regeln halten? Durch moralische Regeln, weil Moral schlägt alles. Also das Gefühl, ein schlechter oder guter Mensch zu sein oder gesellschaftlich akzeptiert oder ausgestoßen zu werden, ist der größte Hebel, den du hast, um Leute dazu zu bringen, zu tun, was du willst. Also
ja,
egal, wie viel Geld du jemandem anbietest, ist es nicht so wirksam, wie jemandem das Gefühl zu vermitteln, wenn du XY nicht tust, wirst du von der Gesellschaft ausgeschlossen.
Ja, weil dann kontrolliert sich die Frau auch von alleine.
Genau.
Wenn sie glaubt, dass Sexualität Sünde ist.
Ja. Und das ist das Prinzip, was quasi der Grundpfeiler von Purity Culture ist, nämlich, dass externe Kontrolle zu einer inneren Scham wird. Also das, was du vorher denen nur erzählt hast, das glauben die Leute jetzt so intensiv über sich selbst, dass sie auch andere dazu anhalten, so zu sein. Also da kommt dann auch ganz viel Foucault und Panoptikum und solche Sachen zu. Ja, was? Das war jetzt ein sehr verständlicher Satz. Danke an Vanessa. Also es kommt, also das Gegenseitige kontrollieren ja auch dann innerhalb der Gesellschaft und das Gegenseitige dabei beobachten, dieser moralischen Ansprüche gerecht zu werden. Und ja, da können ganz viele Bilder auch zu, also auch so dieses Thema Maria, also Jungfrau Maria, also was ist das, what the heck? Wie können denn 1000 Milliarden Leute auf der Welt daran glauben, dass eine Jungfrau Jesus, also it makes no sense, unbefleckte Empfängnis, bla bla bla.
Das ist wie bei Star Wars.
Und dann Eva so als Gegenbild. So.
Star Wars, Anakins Mutter, das war auch so.
Echt? Ich habe noch nie Star Wars geguckt.
Hm.
Das sieht mich gar nicht.
Unbefleckte Jedi-Empfängnis.
Ach, ich dachte, das war immer nur ein Joke.
Es gab keinen Vater und keine Geschichte dazu.
Hm.
Also hat man das dann angenommen.
Ja. Ja, okay. Und
jetzt willst du bestimmt da gleich mit dem Star Wars gucken.
Jetzt würde ich jetzt unbedingt Star Wars gucken. Also das ist die Grundlage für dieses ganze Thema, warum wir über Jungfräulichkeit sprechen. Es geht um Besitzansprüche, es geht um
Kontrolle
und es geht um Stammeserhalt. So, und was ist jetzt Purity Culture?
Das haben wir mal wieder, so wie Halloween, das Sündenfest den Amerikanern zu verdanken.
Ach sowas.
Ja. Die haben uns das aufoktroyiert. Nein, haben sie nicht. Aber sie haben, das war eine politische Reaktion auf die sexuelle Revolution. Die sexuelle Ovulation.
Schon der zweite Wortdreher in heute. Vorhin hast du auch schon sowas gesagt.
Ja, mit gebrochener Knochel.
Ja.
Also, das war keine religiöse Erneuerung, sondern wie gesagt eine politische Reaktion auf die sexuelle Revolution in den 60ern und 70ern. Und da hatte man Angst vor der Frau und der sexuellen Selbstbestimmung der Frau und hat sich gedacht, da müssen wir irgendwie gegenregulieren. Unkontrollierte Frauen, das wird uns zu gefährlich. Da haben die sich dann religiöse und konservative Kräfte gedacht, nee, das geht so nicht. Und dann haben wir einfach das mal wieder umgedreht, den Spieß. Und gesagt, da haben wir noch ein bisschen Kapitalismus reingetan und zack, Purity Rings erfunden, damit die sich gut verkaufen und gleichzeitig moralisch kontrolliert werden, die jungen Frauen.
Die Luder.
Ja, die rumhurenden, jungen, hysterischen
Weiber. Ja.
Die muss man in den Griff kriegen. Zu strammen, gleichgeschalteten, ordentlichen Damen.
Und dann?
Wie und dann? Naja, dann hat sich das halt so ein bisschen weiter verbreitet. Und dann hat man noch angefangen, so ein paar, ja, so wie dein benutztes Nutella-Glas, was man zurückgeben würde.
Das ist halt wie so oft in amerikanischer Religion ultraschnell so ein popkulturelles Phänomen geworden.
Ja.
Also aus einem rein, ich finde es immer so schwer vorzustellen, aus deutsch, insbesondere norddeutscher Perspektive, dass, also wir kriegen ja wirklich nichts mit von Religion. Wenn ich keinen Religionsunterricht in der Schule gehabt hätte und nicht alle meine Freunde zum Konfer gerannt wären, weil das irgendwie sowas war, was hat man halt so gemacht?
Wegen Geld.
Ja, dann hätte ich wirklich gar nichts von Religion. Es stehen ja auch in Norddeutschland nirgendwo Kreuze oder so komische Holzfigürchen. Nichts, gar nichts. Es gibt ein paar Kirchen, aber da geht auch niemand hin.
Und ein paar evangelische Kirchen, ja.
Wenn da jetzt... Es
gibt auch keine komischen Umzüge oder sowas.
Wenn
oder?
Da diesen Sonntag Pastor Birkner die krasseste Ansprache aller Zeiten gehalten hätte.
Das hat nicht so viel mitbekommen.
Ich wüsste gar nichts davon. Das heißt, diese Vorstellung, dass jetzt irgendwer von denen ein Buch schreibt und dann verändert das irgendwas bei uns, ist für mich sehr schwer nachzuvollziehen. Aber in den USA sind ja ultra viele von diesen religiösen Büchern, die eben keine religiösen Schriften sind, sondern literally so ausgedachte Selbsthilferomane, voll durch die Decke gegangen, haben übelst viel verändert. Das haben wir auch schon erzählt, zum Beispiel dieses Thema, nicht Love Languages, sondern das andere, oder? Doch, Love Languages war das. Das war doch auch so von so einem religiösen Heini.
Ja.
Und dann natürlich sowas, so. Book of Mormon und alle solche Sachen. Und sobald das so ein popkultureller Moment wird, kommen dazu ja auch so Trenderscheinungen. Also was du schon meintest mit den Ringen und so, also das war ja dann auch ein Modeaccessoire und so ein Zugehörigkeitsthema. Und dann aber...
Pool of Weights.
Aber dann auch so diese ganzen Bilder, was du eben schon meintest. Ja. Also so
abgebissener Schokoriegel, zerknülltes Papier, Benutzerklebestreifen.
Ja, so ein Klebestreifen, der schon mal geklebt hat, der klebt nicht nochmal so gut.
Ein Schloss, ja. Ein Schlüssel, der alle Schlösser öffnet, ist der Master Key. Und ein Schloss, was von jedem Schlüssel geöffnet werden kann, ist einfach nur ein billiges Schloss.
Das weißt du noch, diese Phase wahrscheinlich nicht, weil du... Aber es gab so eine Phase, wo die Disney-Leute, so Miley Cyrus, die Jonas Brothers, die waren da ganz, ganz groß drin. Selena Gomez und so, die hatten auch alle so Purity-Ringe. Also vor allem die Jonas Brothers, das weiß ich noch.
Hm.
Und da waren wir so vielleicht so 11 oder 12. Also in einer ultra vulnerablen Phase, wo das ja gerade für mich anfängt interessant zu werden. Also ich habe doch überhaupt nichts mit Jungs am Hut gehabt mit 11, aber weißt du, wo du gerade so geprägt wirst, wo du verstehst, worum es ungefähr geht, aber so richtig eigentlich auch nicht. Und dann war es plötzlich ultra Trend, halt Purity Rings zu tragen und kein Sex bis zur Ehe und bla bla bla. Von denen sich auch keiner daran gehalten hat. Aber
kannst du den Ring ja vorher abmachen und danach wieder aufstellen.
Nichtsdestotrotz war das Teil unseres Aufwachsens natürlich in den USA noch viel, viel extremer. Und das Problem oder Teil dieser ganzen Analogien ist ja immer dieses Bild von, es geht ja so selten um den Mann. Also ich weiß, es wird auch manchmal erwähnt, aber die meiste Zeit geht es darum, die Frau ist beschädigt oder dreckig oder kaputt oder was auch immer. Also diese Scham ist ja so heftig tief und die kannst du ja auch aus einer Frau nicht wieder rauskriegen. Also selbst wenn wir jetzt sagen, jemand macht das und fühlt sich damit irgendwie wohl und gut und keine Ahnung, selbst wenn er dann Sex mit dem eigenen Partner hat, das Einzige, was du über deine eigene Sexualität gelernt hast bis dahin, ist ja, das ist dreckig oder du bist dann benutzt oder beschädigt und dann bist du ja nicht plötzlich davon befreit von diesen Gedanken. Nee. Sondern der Sex, den du dann hast, der ist ja geprägt von diesem Selbstgefühl von Beschmutzung. Und dann würdest du natürlich jetzt auch nicht plötzlich sagen so, oh, das und das gefällt mir aber nicht, sondern ich will so und so, ich will so. Sondern die haben dann wahrscheinlich ultra miesen Sex, von dem sie die Hälfte der Zeit gar nicht wollen. Aber sie haben ja auch gelernt, dass sie zur Verfügung stehen müssen. Weil dafür haben sie sich ja aufgespart.
Ja. Und dann extra früh heiraten.
Und so, das war, wann war die Disney-Leute, wann war ich 10? 2007 so. Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Warum reden wir da jetzt immer noch drüber?
Ja, diese Überzeugung sind wir irgendwie nicht so losgeworden. Also ja, wir schon, aber in Deutschland haben wir auch jetzt, haben wir schon mal drüber gesprochen, die Freikirchen ja auch sehr, sehr großen Zulauf. So ein altes, ergibt auch Sinn in Zeiten von Krise, dass man sich nach irgendwas sehnt, dazu Zugehörigkeit sowieso, aber auch irgendeine übergeordnete Idee oder irgendwas, wonach man strebt, was einem Orientierung gibt, im Zweifel leichtere Antworten. Und da gibt es ja auch gewisse Influencer, die auch in Freikirchen sind und das ja nach außen tragen und dadurch dann prägen.
Mhm.
Oder beziehungsweise influenzen.
Mhm.
Zum Beispiel hier die eine von Lisa und Lena.
Ich weiß gar nicht.
Ist sie nicht in der Freikirche die eine?
Ja, ich weiß nicht, ob die dieses Purity-Thema hatten. Aber
okay, sie verbreitet die Idee von der Freikirche. Und dann gehen Leute in die Freikirche, ja, und kommen dann da in den Kontakt zum Beispiel. Ja. Im Katholizismus ist es sowieso noch mehr Thema. Und
ja, das Problem ist ja da wieder auch, es ist halt so schick, weißt du? Es ist ja nicht nur, ich entscheide mich dafür, das so und so zu machen, sondern es ist extrem moralisch aufgeladen. Also wenn du dir die Posts anguckst von den Bibel-Influencern oder auch von den weniger Bibel-Influencern, dafür normale Influencer, die dann so secretly in Freikirchen rumhängen oder so halb secretly, aber für die dann eigentlich so Beauty-Content machen oder so. Das ist dann so wirklich so Posts im Sinne von, boah, wenn ich jetzt, also erstmal heiraten die dann ja auch immer alle nach 2 Wochen, die sie sich kennen, weil die natürlich alle bumsen wollen. Das heißt, wie in den USA heiraten die alle mit 21 den Erstbesten, den sie finden. Und dann ist es so, ja, oh mein Gott, I'm so glad I've waited. Aber wir haben so 4 Monate gewartet. Jeder normale Nicht-Purity-Mensch wartet genauso lange mit dem, okay, nicht jeder, aber weißt du, so, ich kenne so viele Leute, die genauso lange mit dem ersten Mal gewartet haben vom Kennenlernen. Weißt du, wie lange wir Purity-Culture gemacht haben? Vom ersten Mal, dass wir miteinander gequatscht haben und gute Freunde waren, bis wir das erste Mal unzüchtig miteinander waren, dann sind locker 3 Jahre vergangen oder so.
So.
So nämlich.
Die waren Aufsparer.
Also, das nimmt erstmal ja komplett dieses eigene Gefühl von, wann bin ich überhaupt bereit, wann möchte ich das, wann möchte ich diesen nächsten Schritt gehen, egal in welchem Alter, ob es jetzt das erste Mal ist oder ob man schon mehrere Sexualpartner hatte, sondern es lädt so eine komplett innere Scham auf, die die eigenen Bedürfnisse oder die eigenen Vorstellungen komplett wegwischt. Stattdessen wird es ja auch extrem spannend, also wenn es so mega
alles, verboten, was verboten wird, ist, ultra spannend.
Dann, wie heißt das nochmal, was die Mormonen immer machen?
Soaking.
Soaking, ja. Erklär mal.
Ich glaube, bei den Mormonen ist das irgendwo nochmal niedergeschrieben, dass vor allem die Bewegung bei der Penetration das Sündige ist. Und deswegen wird dann penetriert und dann einfach gesoaked. Also, so einweichen, oder nicht?
Mhm.
Ja, so einfach wird dann so drin gelassen. Und dann gibt es noch die Schaukler, die von außen dann das Paar schaukeln, sodass ein bisschen Bewegung entsteht. Und das ist dann nicht sündig.
Es ergibt so keinen Sinn.
Ja. Ja.
Daran sieht man halt auch einfach, wie schlecht das auch funktioniert. Also was ja auch ein großes Thema ist, habe ich jetzt auch schon oft gelesen, so Reverse Purity, also du hattest schon Sex, findest dann zu Gott und lässt dich dann quasi so taufen oder sonst irgendwas, um quasi wieder unbefleckt zu sein. Auch gerne habe ich viele Interviews von so jungen Männern gesehen, die das so handhaben, die aber nicht nur einmal so mit ihrer Freundin gebumst haben schon, sondern so seit 4 Jahren wirklich aber jedes Mädel auf jedem Homecoming-Ball und dann machen die so einen Purity-Ring auf ihren Finger, halten das 2 Monate aus, heiraten dann und dann geht's weiter. Also wie so oft in solchen Strukturen halt auch mega verlogen. Aber
ja.
Zurück zu diesem Influencer-Thema. Also das, was du eben schon meintest, ist natürlich wieder eine Zeit auch von wirtschaftlicher Unsicherheit und so weiter, wo junge Menschen sich nach Anleitung sehen und nach
Struktur.
Und man muss auch sagen, natürlich die Influencer, die bekannt sind und die viel von diesem Content teilen, sind auch Leute, dessen Leben nach außen extrem gut aussieht. Weil ja auch Teil vom Jesus Glow und von dieser ganzen Blabla-Welt ist, dass man seine ganze Dankbarkeit und Glück und Zufriedenheit nach außen zeigt. Weil es ist jetzt kein Zufall, dass die alle so viel Insta machen, sondern Teil des zum Beispiel Mormonentums ist ja extrem dieses Missionsarbeit und Missionieren. Und Social Media ist nichts anderes als Missionsarbeit. Die sind dazu angehalten, Social Media zu machen. Aber dann natürlich auf Social Media keinen kritisch reflektierten Blick auf ihre eigene Religion zu werfen, sondern alles ist toll, alles ist super. Und deswegen denken die Leute, die das sehen, natürlich, na, wenn ich das auch mache, geht es mir auch toll und auch super. Und wenn ich pure bin und wenn ich schön bin und brav und was auch immer, dann kriege ich auch so einen tollen Typ, der mich sofort vom Fleck weg heiratet mit meiner Traum-Märchen-Hochzeit, die meine Eltern finanzieren, weil sie in Generationen, tiefen Strukturen religiös, rechtskonservativer Adelsfamilien hocken. Das sind alle Strukturen, die so krass miteinander verbunden sind, insbesondere in Deutschland.
Ja, weißt du noch, als wir die Missionare da in diesem kleinen dänischen Kaff getroffen haben, die uns angesprochen haben, aus woher auch immer die kamen?
Die Armen, ey, so 17-Jährige, da ja erstmal irgendwo in irgendwelchen komplett atheistischen Ländern versuchen müssen.
Dänisches Dorf, Alter, what the fuck, oder Kleinstadt. Das, also ich keine Ahnung, was bei denen los ist, aber in Norddeutschland, und ich nehme an, Norddeutschland und Dänemark ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, von der Gläubigkeit her, waren die wirklich...
Ich wünsche denen dann einfach immer, dass sie da ein anderes Leben kennenlernen und vielleicht ein bisschen rauskommen aus ihrer Bubble.
Ja, ich glaube, dafür sind sie auch zu kontrolliert.
Ja, das kann sein.
Naja.
Naja, auf jeden Fall, warum reden da jetzt wieder alle auf Social Media drüber? Also der Grund, haben wir eben schon gesagt, ist dieses Zugehörigkeitsthema. Nächster Grund, Aufmerksamkeit.
Und Ragebait klingt ja auch gut.
Ja, Leute, beschäftigt das schon extrem, wenn jemand sagt, ich bin noch Jungfrau, freiwillig und bla. Und dann wieder, und das funktioniert auf Social Media leider sehr gut, sind halt so dieses Schamgefühl einimpfen. Das ist ja das gleiche wie bei Fitness-Content. Wenn du nicht so und so machst, dann bist du hässlich oder bist du nicht so glücklich, wie ich es bin.
Mhm.
Wenn du nicht wartest, dann wirst du niemals deine große Liebe finden, so wie ich es gefunden habe. Und das ist übelst verwerflich.
Ja.
Also in einer Welt, in der Frauen eh schon so krass kontrolliert werden und so objektifiziert, ist das im Gegenzug dazu von dem, was die Influencer-Ladies behaupten, nämlich eine Entobjektifizierung und ein End... Also, sie meinen ja, mit ihrer Divine Femininity und in ihre Femininität zu hüpfen, würde sie nicht zu einem Sexualobjekt machen. Aber es ist ja genau das Gegenteil. Sie degradieren sich auf nichts anderes.
Ja, und sie machen ja auch die feministische Arbeit damit zunichte.
Das auch, es ist halt auch übelst white feminism coded immer. Also selbst wenn das so eine Art Selbstermächtigung sein soll, vergisst es halt auch komplett die ganzen Leute, die zum Beispiel sich auch im Zweifel nicht aussuchen konnten, ob sie noch Jungfrau sind oder nicht.
Ja. Und auch wenn man sie dann immer so erzählt, ja, ich bin zu Hause und mach dies und das und bla. Ja, diese großen Influencer, die verdienen halt das Geld für diese Familien.
Du meinst jetzt mit Tradwife-mäßig?
Ja, das ist so, ja die gleiche Kerbe.
Das ist halt nochmal ein anderes Thema.
Ja. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Ein paar Folgen.
Und was halt auch das Problem ist, es spielt ja übelst in die Karten von halt diesen ganzen Manosphere-Leuten. Also da gab es jetzt auch diese Doku nochmal drüber, falls ihr zu dem Thema noch... Wir haben auch eine Folge dazu, aber es gab auch nochmal eine neue Doku dazu.
Haben wir uns nicht angeguckt.
Nee, das kann ich mir nicht geben. Habe ich schon jeden Tag in meinen Kommentaren.
Ja.
Hast du das Stern-Interview von mir gesehen?
Ja.
Ich habe vorhin das auf meiner For You gehabt. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber da waren, ich habe 700 Kommentare oder so schon gesehen.
Ja, aber die waren teilweise, ich habe die angeguckt, waren gar nicht so schlimm alle. Also die, die ich gesehen habe. Die mir angezeigt wurden.
Okay, mal Hälfte, Hälfte locker.
Echt?
Ja, da gehe ich von aus. Stern ist jetzt auch nicht gerade ein linkes Magazin.
Das stimmt, aber die ersten Kommentare, die ich gesehen habe, und die meisten Likes waren eigentlich positiv. So, das und das mache ich und ich will meinen Mann verlassen dafür. So.
Mhm. Na, immerhin. Naja, auf jeden Fall die Manosphere Boys, weil was machen die dann mit dem Purity-Kram?
Ja, die nutzen das halt wieder, um das, um Frauen zu kontrollieren und klein zu halten. Und sie zu bewerten. Und sie zu werten, genau. So High-Value Females.
Ja, Females und, sagen die immer, ne?
Ja.
Warum? Das ist auch so eine zum Tiergemache, so zu jemandem, der sowas nicht richtig denken kann.
Das ist auf jeden Fall, haben die Angst ja sowieso vor Frauen.
Mhm.
Und Frauen klein zu halten, ist dann halt der Weg, um selber. Also man kann ja selber wachsen oder man kann andere klein halten, um zu wachsen.
Ja.
Und das, ja.
Deswegen auch diese Bodycount-Diskussion. Das ist ja nichts anderes, zu kontrollieren, wie viel Besitzanspruch habe ich über diese Frau, mit wie vielen Männern habe ich sie geteilt. Und andersrum ja aber gar nicht. Das sagen die ja sogar selber. Also es wird ja nicht mehr so getan, als wäre das genauso wichtig, sondern die eigene Jungfräulichkeit ist die Wurzel allen Übels. Also involuntary celibate.
Ja.
Aber eine Frau, die nicht Jungfrau ist, ist eine Low-Value-Female, der man nicht trauen kann. Also es geht halt ja auch darum, um diese pädophilen Sozialisierung, also jemand Unerfahrenes, jemand, der nicht Nein sagen kann, der keine Ahnung hat, was ihm gefällt oder nicht gefällt, den man benutzen kann für sein, also jemand, der auch überhaupt keinen Zugang zu Sexualität hat, und deswegen ist ja, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber Purity Culture auch so gefährlich, weil die ganze Sexualkunde und das ganze gesunde Entdecken und neugierig nachfragen und was auch immer, ja überhaupt nicht stattfindet. Und es gibt ja wirklich nichts, und das ist ja auch statistisch belegt, nichts Gefährlicheres für sexuellen Missbrauch als
Unwissenheit.
Unwissenheit und nicht korrekt benennen können, was passiert mit meinem Körper oder was macht gerade jemand mit mir oder was will ich. Was ist in Ordnung, was
nicht. Da gibt es ja auch so Kinderlieder, um das zu lernen. Mhm. Welche Bereiche angefasst werden dürfen sozusagen und welche nicht. Und wo ist es okay und wo eben übergriffig.
Ja.
Und wenn man das halt nicht weiß oder nicht selbst an sich entdeckt hat oder halt auch einfach nicht weiß, was einem gefällt, dann kann man ja auch nicht Nein sagen. Oder keine Ahnung, wenn dann der andere sagt, oder der Mann dann in dem Fall sagt, ja, das ist normal, dass es wehtut und das muss so und das gehört dazu und jede Frau macht das und dann führt das zu Erfahrungen, die missbrauchähnlich oder Missbrauch sind.
Ja. Und zu dieser unkontrollierten Sexualität gehört ja auch ganz krass das Thema Abtreibung. Deswegen muss man als Frau zwangsläufig pro Abtreibung sein, wenn man pro die eigenen körperlichen Rechte sein muss. Möchte. Also, weil in dem Moment, in dem du als Frau Abtreibung kategorisch ablehnst, stimmst du dem Besitzanspruch auf weibliche Körper zu. Und die Spirale davon ist, dem Besitzanspruch zu machen, was man will. Dem Gedanken, Frauen sind benutzbar, a.k.a. du bist benutzbar, a.k.a. auch du kannst von deinem Mann vergewaltigt werden. Das ist die Grundlage davon.
Ja.
Man muss ja keine Abtreibung selber machen. Man kann ja für sich entscheiden, wie was man möchte oder nicht. Aber...
Ja, das ist ja auch immer noch nicht abgeschafft ist, ne?
In Deutschland.
Ja.
Das Verbot.
Ja.
Ja.
Und auch der... Ich glaube, es war sogar hier in Norddeutschland. Da wurden in einer Stadt zwei Kliniken zusammengelegt, beziehungsweise der eine Träger hat das andere Klinikum übernommen. Das war ein katholischer Träger und der wollte in dem anderen Klinikum die Abtreibung verbieten und der Chefarzt der Gynäkologie hat dagegen geklagt.
Mhm.
Hast du mitbekommen?
Mhm. Ja. Hast du das von Sarah Larsen neulich mitbekommen?
Nee.
Die hat jetzt einen Joke gemacht über Abtreibung. Also irgendwie so... Ich weiß den Witz nicht mehr.
Mhm.
Er war schon hart, aber jetzt nicht mega schlimm.
Mhm.
Und darauf hat sie natürlich dann übelst den Backlash bekommen. Und Sarah Larsen ist ja mega die straighte Frau. Also die hat so straighte politische Takes schon seit Jahren. Ich glaube, es gibt Interviews von ihr, wie sie sich propalästinensisch äußert vor 10 Jahren oder 15 Jahren oder so. Also die ist crazy up-to-date und crazy vocal in ihren Meinungen. Also sehr, sehr unterstützenswerte Künstlerin. Und dann hat sie dafür Hate bekommen und dann meinte sie, ich lasse mir diesen Schuh von euch auf keinen Fall anziehen. Ich will einen Witz darüber machen dürfen, wieso muss Abtreibung immer etwas Schmerzhaftes und Schlimmes sein? Wieso ist das Recht einer Frau, über den eigenen Körper zu entscheiden, nur valide oder darf nur gehabt werden, wenn sie dafür zwangsläufig leiden musste? Also, es gibt auch so ein Interview mit Kristen Stewart, in dem sie darüber spricht, dass being a woman is an inherently violent experience. Also alles an uns ist eine gewaltsame Erfahrung. Das bewertet und benutzt werden ist eine gewaltsame Erfahrung, aber auch das, wie wir also weiblicher Schmerz wird ja extrem willkommen geheißen. Also Mutterschaft muss schmerzhaft sein. Die Diskussion um PDAs, die ist ja nicht nur eine medizinische Diskussion, sondern eine moralische Diskussion. Ist man Mutter, wenn man keine vaginale Geburt hatte? Ja. Weil es weniger wehtut, einen Kaiserschnitt zu haben, was ja auch kompletter Bullshit ist. Aber
vor allem, weil die PDAs so oft falsch liegen oder auch beim Kaiserschnitt, die Zahlen, dass das nicht klappt und die Frauen das alles mitbekommen, sind so hoch, das ist richtig doll. Das haben wir letztens erst im Beitrag gesehen.
Ja, und keine Schmerzmittel an Frauen, viel zu geringe Schmerzmittel an Frauen, für die falschen Dinge, dass Verhütungsmittel unter massiven Schmerzen eingesetzt werden.
Ich bin beim Einsatz einer Spirale ohnmächtig geworden. Ja, das ist normal. Machen Sie sich keinen Kopf.
Also, dass Frauen Schmerz empfinden, ist gewollt. Es ist Teil der Experience. Es ist Teil des Frauseins.
Und deswegen. Das sind absolut noch weniger erforscht, die Schmerzen und Krankheiten bei Frauen. Das ist ja
Ja, genau, deswegen. Und deswegen ist eben auch das Thema Abtreibung, das muss, wenn überhaupt, ist dann okay, ja, du darfst das, aber nur, wenn du vergewaltigt wurdest, nur, wenn du schon Schmerz erfahren hast und wenn du weiter Schmerz empfinden wirst, nur, wenn du durch sehr, sehr viele tränenreiche Gespräche gehst und es dir sehr schlecht dabei geht, nur dann darfst du darfst deine Abtreibung nicht in Ordnung finden, du darfst deine Abtreibung nicht vergessen oder irgendwas anderes damit tun.
Ja.
Und das ist alles Teil dieses Besitzanspruches. Also der Weg von Jungfräulichkeit zu Abtreibungsgegnerschaft ist extrem kurz.
Ja, es geht beides. It's a circle. Ja, es ist ein Kontrollthema.
Und was ist?
Wollte mal sagen.
Hast du vergessen?
Ja, mach weiter.
Du bist müde, oder?
Auch, aber ich wollte was sagen.
Soll ich dir eine Denkpause lassen?
Nee, du sollst weitermachen.
Jetzt muss ich ja mal weiterreden.
Ja, Entschuldigung. Ich habe irgendwas.
Na gut, dann rede ich über Slut-Shaming. Auch Slut-Shaming funktioniert nur auf Grundlage der Reinheit von Frauen. Wenn man nicht moralisch aufgeladen rein sein kann, kann man auch nicht moralisch aufgeladen unrein sein. Das heißt, alle diese Themen, sexualisierte Gewalt als Strafe für Auftreten. Also was hatte sie an? Ihr Rock war zu kurz, sie muss deswegen missbraucht werden. Das ist die Logik von, du musst bestraft werden für deine eigene Freiheit. Oder Revenge-Porn. Also.
Und dann auch diese KI-Scheiße.
Was ist das für eine Logik? Eine Frau hat nicht mal was gemacht oder dazu gestimmt und wird trotzdem dafür exposed. Und nicht ja. der das konsumiert. Oder auch halt so, auch das war ja schon früher bei uns in der Schule, dass Mädchen mit Nacktbildern bloßgestellt wurden, die sie ihrem Freund im Vertrauen geschickt haben. Also, dass das funktioniert, basiert ja auf dieser Idee, dass eine Frau sich zu benehmen hat. Und auch, es ist ja immer der erste Impuls, ist, wenn du hörst, oh, da von der sie Nacktbilder umgegangen, ist der erste Impuls immer, sogar bei mir, boah, wieso hat sie denen denn die Idee geschickt? Also es ist ja so heftig in unserem Gehirn drin.
Ja, und nicht, warum hat er das veröffentlicht?
Ja, also natürlich, das ist sofort, was ich dann objektiv denke und worüber ich auch spreche. Aber trotzdem, ja. Dieser erste Impuls ist immer, oh, das war aber auch ein bisschen doof. So, weil das im Zweifel aus Selbstschutzmaßnahmen halt so in uns eingeimpft wurde. Du musst aufpassen, rein und vorsichtig mit deiner Sexualität zu bleiben, um auch kein Opfer zu werden. Und das ist ja auch so. Also je selbstbewusster ich mit meiner Sexualität umgehe, wenn ich jetzt auf Insta zum Beispiel offen darüber sprechen würde, was mir gefällt oder was ich gerne tue oder mich offen freizügiger zeigen würde oder sowas, würde das genau in dem Moment, wo ich damit anfangen würde, bedeuten, dass die Tür und Tor geöffnet wäre, dass mir Männer ihre Fantasien schicken, ihre Wünsche, mir ihre Meinung über meinen Körper aufdrücken oder was auch immer. Also es ist ja immer als Einladung gelesen, dass man dann mit meinem Körper machen kann, was man will. Und das ist ja mega gefährlich.
Das stimmt.
Und auch das Gleiche. Das
auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, ist es ja gut, dass du weißt, was du willst. Ne? Also, dass du sagen kannst, das möchte ich und das nicht.
Ja, eigentlich wäre das mega. Ich würde auch zum Beispiel persönlich viel mehr Content darüber machen, weil ich finde, freie Sexualität und eine liberalisierte Sexualität, die eigenen Bedürfnisse kennenlernen. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein unterrepräsentiertes Thema. Es wird über sexy sein gesprochen und über sich selbst sexualisieren. Aber nicht über explizit, wie sage ich, was ich will, was darf ich wollen. Kann ich meinen Freund sagen, ich will einen Orgasmus und mich dann umdrehen und schlafen? Also weißt du, so diese Grenzen von Wollen sind so eng für Frauen.
Das wird dann ja auch vom Algorithmus dann unterdrückt.
Das auch, Themen. Ja.
Also selbst wenn du das senden würdest, würde es ja auch massiv deinen beruflichen Erfolg gefährden.
Weil es dann, naja gut, mein beruflicher Erfolg ist eh schon davon gefährdet, dass ich
ja, voll aber viel noch, politischen Content mache. Ja, aber noch weiter.
Ja.
So. Deswegen, falls ihr wollt, dass es weitergeht, dann klickt auf die Werbung drauf.
Auf welche Werbung?
Die du schaltest. Auf deinem Kanal.
Ach so.
Weil das ist das, was, wenn Vanessa aufhören würde, immer so oft so stumm zu machen, immer so politischen und mal ein bisschen mehr Lifestyle, dann könnte sie mehr verdienen. Nein, aber dann würde auch. Fahrräder. Dann hätte ich mehr Fahrräder, so, wenn ihr das wollt, dann schreibt ihr das jetzt mal so. Nein, wir wollen ja nicht. Wir wollen ja, dass man das weiter politischen Content machen kann. Deswegen auch an der Stelle kauft ihr Buch.
Im Buch, das heißt Been There, Felt That.
Da kann niemand.
Und es gibt jetzt eine Signieraktion. Auf meinem Kanal findet ihr den Link. Das heißt, ihr könnt jetzt ein signiertes Buch für den gleichen Preis eines unsignierten Buches bekommen. Also, falls ich mal berühmt werde, dann habt ihr immer ein Buch von Vanessa Seemann zu Hause. Vielleicht könnt ihr es dann mal teuer verkaufen. Vielleicht ist es ein Anlageobjekt.
Deswegen gleich zwei kaufen. Dann könnt ihr eins behalten und eins so.
Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ich wollte sagen, in meinem Buch gibt es ein Kapitel genau zu dem Thema.
Und da kannst du Algorithmus auch nicht einschränken.
Sexuelle Freiheit ist das falsche Wort. Darüber reden dürfen, was einen wirklich beschäftigt und nicht über so eine vermeintlich progressiv, ich bin so offen und bla bla bla. Also, es ist mega abgeschweift, aber wir sind ja offener über Analsex zu reden in jetzt unser Bubble und es ist komplett normal auf Partys bei uns, dass irgendwer sagt so, oh, hattest du schon Anal? Oh ja, hatte ich schon, bla, so. Als zu sagen, keine Ahnung, mir gefällt ein unterwürfiger Mann, der, also so eine Umkehr zum Beispiel von so klassischen Rollenbildern oder sowas. Also solange das in so einer hypermaskulin gelesenen Heteronormativität stattfindet, also so geiles Bumsen, kann man quasi alles erzählen, aber sobald es darum geht, ich mag geleckt werden, aber nur, wenn ich danach einschlafen kann, also ich gebe nichts zurück, ich fordere nur ein, da ist schon ganz schnell so ein Tabuthema. Oder auch Monogamie, großes Thema.
Oder nicht Monogamie.
Ja, genau.
Polygamie.
Und also stell dir mal vor, eine Frau, die sagt so, ja, ich hätte gerne zwei Partner.
Schlampe.
Ja.
Direkt Schlampe. Direkt Schlampe. Das ist...
Oder die sich, habe ich auch schon neulich ein Video darüber gemacht, dass ich meinte, ich würde, also von diesen Ich würde meinen Mann verlassen Videos, über die jetzt übrigens auch dieses Stern-Interview geschrieben wurde, ich würde meinen Mann verlassen, wenn er mich nicht lecken würde. Und es ging nicht explizit ums Lecken, sondern es ging darum, dass wenn das für mich mega wichtig ist, also das sind ja immer Beispiele, die jetzt nicht unbedingt auf uns zutreffen, sondern, naja, die Leute, die ein Gehirn haben, verstehen es. Sondern quasi, ich formuliere das so, um anderen Freunden klarzumachen, hey, wenn das für dich ein großes Bedürfnis ist und für dich ein ganz, ganz zentraler Pfeiler deiner eigenen Sexualität, dann darfst du dich aus einer Beziehung lösen, wenn das nicht erfüllt wird.
Grundsätzlich.
Genau. Also, weil ich glaube, so wenig Frauen würden zugeben, dass sie schlechten Sex haben und sich deswegen von dem Partner trennen.
Ja.
Also es ist ja sogar eher andersrum, dass Frauen schlechten Sex haben, deswegen eine massiv schlechte Libido entwickeln, weil es halt einfach nicht bockt. Und dann der Partner sagt, meine Frau will nicht mit mir schlafen und die sich dann trennen, weil sie nicht genug will. Und die Ursache ist, dass er nicht bumsen kann.
Da haben wir wieder eine Täter-Opfer-Umkehr.
Aber wirklich, das ist ein richtiges Täterverhalten, wenn man da mit seinem großen Onkel rumwurschtelt und nichts hinkriegt.
Digga,
Warum sind die Hunde jetzt aufgeregt?
Ja, weil es kurz vor 6 ist und die Abendbrot haben.
Abendbrot. Naja, wir sind auch eigentlich am Ende der Folge. Haben wir noch ein Fazit? Eigentlich wollten wir nur... Es sieht immer so lovey-dovey aus, finde ich, auf Insta. Deswegen wollten wir da so eine kleine Warnung aussprechen. Die Purity-Themen.
Ach so, ja.
Das sieht immer uns. So... Nein. Ich glaube nicht, dass wir unsere Beziehung nach außen lovey-dovey aussieht.
Klar. Oder? Wir sind totale Lovebirds.
Meinst du?
Das kommt der Hund, dann jagen die dich gleich.
Die jagen keinen, das haben wir denen abgewöhnt. Ich wollte doch jetzt so ein Endplädoyer halten hier.
Ja, das war nur so unklar, ich wusste nicht, wovon du da sprichst. Es sieht lovey-dovey aus, Purity Culture auf Instagram, genau. Aber es ist gefährlich.
Genau. Und man sollte sich da nicht auch so... Ich finde, man kriegt da manchmal... Selbst ein schlechtes Gewissen, wenn man das anguckt, als jemand, der schon Sex hatte, der dann vielleicht auch, also es trifft jetzt nicht auf mich zu, aber der vielleicht so mehrere Sexualpartner hatte, oder viele sogar, oder sehr viele, es schwingt ja auch immer mit, du findest nicht den richtigen Mann, weil du nicht genug Geduld hast zu warten oder dich aufzusparen. Also es geht dann ja auch gar nicht mehr immer um wirklich Jungfräulichkeit, sondern es geht manchmal auch um, selbst wenn du jetzt nicht mehr Jungfrau bist, du kannst es quasi wieder gut machen, indem du jetzt anfängst,
dich aufzusparen.
Ganz keusch und ganz vorsichtig zu sein. Und
regelmäßig beten.
Und als ob man jetzt, wenn man jetzt auch beim ersten Date mit jemandem schläft, nicht mehr herausfinden könnte, ob das ein guter Partner werden könnte oder nicht. Oder dass es halt daran scheitert. Noch schlimmer, wenn dann so eine Logik dazu kommt, jetzt hat er dich schon geknackt, jetzt hat er quasi nichts, wofür er kämpfen muss.
Das ist echt... Genau. Auch dieser Wunsch, das ist also, oder davon hat man ja schon, aus dem islamischen Paradies 72 Jungfrauen. Warum? Warum will man das?
Du warst früher schon so Anti-Jungfräulichkeit, ne? Also schon als Teenager, wo das für die meisten Jungs noch so ein... Also als wir aufgewachsen sind, war jemanden entjungfern ein Ding. Also das war schon so ein... Der hat dir was weggenommen. Er ist derjenige, der dich geöffnet hat. Also auch so ganz schlimme Ausdrücke dafür. Und da muss ich wirklich sagen, da warst du immer schon dagegen. Also
als jetzt geht wir, nicht in meinen Kopf rein, wie man das wollen würde.
Ja, also du warst immer, ich wünschte, meine Partnerin, weil wir waren ja auch mega jung, der Schnitt von Frauen, die halt noch keinen Sex hatten, war halt hoch.
Ja.
Und du hast immer gesagt, ich wünschte meine Freundin, weil wir waren ja auch eine Zeit lang nur befreundet und da ging es dann ums Daten und bla. Und hast du immer gesagt, ich wünschte, sie hätte schon vorher einen Freund gehabt oder so. Ich will auch diese Verantwortung gar nicht und ich will gar nicht dieses Gefühl haben von, wir gehören jetzt auf diese Art und Weise irgendwie...
Für immer miteinander verbunden.
Ja. Und halt auch so Erfahrungen und so, das war eigentlich eher was du dir gewünscht hast, ne? Also und jetzt als Erwachsener finde ich das insane, sich jemanden zu wünschen, der unerfahren ist. Wenn mir jetzt ein Mann erzählen würde, ich hätte noch nie Sex, weiß ich nicht, ob ich das aushalten könnte, sozusagen.
So dieses, die Verantwortung oder den schlechten Sex?
Nein, das müssen wir ja nicht mal unbedingt was heißen, sondern das Gefühl zu wissen, okay, krass, der kommt mit keine eigenen Vorstellungen, mit keinen eigenen, mit so, auch ja, mit dann im Zweifel einem geringeren Selbstbewusstsein vielleicht, also nicht unbedingt, aber das wäre schon für mich ein großes Ding, dass ich...
Du musstest ihm erstmal deine Top 10 Smut-Bücher schicken.
Bisschen Angst hätte, dass das dann nicht auf Augenhöhe stattfindet.
Ja, und das ist für manche ja aber genau, auch genau das Ding.
Ja, das soll ja das genau nicht auf Augenhöhe stattfinden.
Ne? Und da denke ich mir immer so, wie groß kann dein Selbstwert sein dann? Und wie sicher bist du mit dir selbst? Und was für eine kleine Wurst bist du eigentlich? Naja.
Naja, Leute, bummst mehr. Das ist unser Wort zum Sonntag.
Ja.
Oder?
Ja.
Okay, hast du noch was anderes?
Nein.
Keine Verabschiedung?
Nee.
Echt nicht?
Nee, diesmal nicht.
Doch, es ist aber eigentlich dein Ding und ich muss sagen, du ziehst es gar nicht durch.
Naja, du wolltest es zu meinem Ding machen und ich mach da einfach nicht mit.
Das ist ja auch ein Machtspielchen.
Na klar, was glaubst du denn? Unsere ganze Beziehung ist ein Machtspielchen.
Das stimmt.